Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Thomas Hanni.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nah dran gehen. Ende November hat er seine 17-jährige Obmannschaft beendet. Georg Küssler.
Vielleicht waren wir etwas nachlässig in der Kommunikation. Ja, wir sehen uns natürlich schon konfrontiert mit diesem Ausufern der Bürokratie. Diese Kostensteigerung erzeugt natürlich nicht immer große Zufriedenheit bei unseren Bauern.
Stellen Sie sich mal kurz vor, eine halbe Million Tonnen Äpfel, die jedes Jahr in über 70 Länder der Welt vermarktet werden. Dahinter stehen über 4000 Familienbetriebe, 11 Genossenschaften und eine Organisation, die seit 80 Jahren am gemeinsamen Marktauftritt arbeitet. Das ist der Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften, VOG. Und mein heutiger Gast hat diese Entwicklung viele Jahre entscheidend mitgestaltet. Herzlich willkommen, Georg Küssler.
Vielen Dank für die Einladung. Bin gerne bei Ihnen.
Herr Küssler, Sie haben kürzlich in einem Interview Folgendes gesagt: Ich gehe mit der Genugtuung, dass wir vieles umsetzen konnten, was mir wichtig war. Wenn Sie jetzt auf Ihre Amtszeit zurückblicken, was war so Ihre wichtigste, vielleicht auch schwierigste Entscheidung?
Ja, die schwierigste Entscheidung war eigentlich die, mich für dieses Amt zu bewerben und diese Arbeit dann im Verband da anzutreten. Das war eigentlich schon eine Überlegung, die für mich nicht ganz einfach war. Ist eigentlich überraschend gekommen und das Angebot war sehr verlockend. Ich war ja bei anderen Aufgaben tätig, die ich dann zurücklassen musste oder wollte auch, und um mich ganz dieser Tätigkeit im VOG zu widmen.
Ihr Vorgänger war ja Matthias Josef Gamper. Erinnern Sie sich noch, hat er Ihnen etwas mitgegeben als neuer Obmann?
Matthias Josef Gamper war für uns alle ein großes Vorbild, weil er hat es natürlich geschafft, dem Verband eine gewisse Stärke nach außen hin zu geben und hat auch für die Obstwirtschaft entscheidende Signale gesetzt, indem er irgendwo die Aufgabe gesetzt hat, wir müssen enger zusammenrücken, wir müssen versuchen, gemeinsam stärker aufzutreten, um auf den Märkten bestehen zu können, weil es zeichnete sich immer mehr eine Konzentration auf der Nachfragenseite ab und da konnte man und musste man reagieren.
Ein wichtiger Punkt ist auch die zentrale Vermarktung im VOG. Wann war Ihnen klar, sozusagen, wenn wir das jetzt nicht machen, dann bleiben wir stehen? Und wie sind Sie vielleicht auch mit der Befürchtung umgegangen, dass der Verband vielleicht auch zu mächtig werden könnte?
Ich glaube, man muss von der Voraussetzung ausgehen, dass der VOG ja eine Erzeugerorganisation war und dass die Marktordnung für Obst und Gemüse in der EU eigentlich diesen Erzeugerorganisationen klare Aufgaben gesetzt hatte und hat. Wir haben in den Entwicklungen der Genossenschaften eigentlich durch diese operationellen Programme, das heißt durch die Erzeugerorganisation, war es möglich, an EU-Gelder heranzukommen. Und diese EU-Gelder haben ermöglicht, dass wir unsere Betriebe technisch aufrüsten konnten und dass wir eigentlich diese Entwicklung in der Obstwirtschaft in Südtirol richtig anschieben konnten. Natürlicherweise hat diese Marktordnung auch Verpflichtungen für die Mitglieder der Erzeugerorganisationen mit sich gebracht. Und eine der großen Aufgaben, die eigentlich als Grundlage für die Arbeit in diesen Erzeugerorganisationen angedacht war und dann auch vorgeschrieben ist, ist ein gemeinsames Auftreten auf den Märkten, um die Position der einzelnen Produzenten auf den Märkten abzusichern und für die Produzenten mittelfristig ein stabiles Einkommen zu sichern. Diese Aufgabe eines gemeinsamen Vorgehens auf den Märkten war natürlich nicht für alle so klar und deutlich zu vollziehen. Also nicht alle Genossenschaften waren bereit, einen Teil ihrer Aufgaben an diese Erzeugerorganisation abzugeben. Und es hat dann so angefangen, dass wir 2010 durchgesetzt haben, dass praktisch die Zentrale im Interland, also der VOG, der einzige Rechnungsleger für die Kunden aller Genossenschaften, die im Verband zusammengeschlossen sind, als Aufgabe übernommen hat. Wir haben ja dann schon eigentlich über die Hälfte der Vermarktung der einzelnen Betriebe über die Zentrale abgewickelt. Aber die Betriebe, also die einzelnen Genossenschaften, waren auf den Märkten noch selbstständig unterwegs und waren ja untereinander auch, wenn man so was sagen kann, ein bisschen Konkurrenten. Das ist natürlich nicht in der Marktordnung vorgesehen. Die Marktordnung hat ganz klar vorgegeben, dass man die Kräfte bündeln muss und dass man auf den Märkten gemeinsam auftreten sollte und muss.
Dieser gemeinsame Marktauftritt, da war eigentlich der Finchgau, dem Vog, also die FIP, der Verband der Produzenten für Obst und Gemüse, war eigentlich dem Vog voraus.
Ja, das muss man klar zugestehen, dem Finchgau. Sie waren uns einen Schritt voraus. Man muss aber auch sagen, dass im Finchgau natürlich andere Voraussetzungen vorhanden sind, schon was den Sortenspiegel anbelangt und was auch die Genossenschaft an und für sich, wie sie zusammengearbeitet haben, die Voraussetzungen sind dort ja mit der Abspaltung vom Vog ja schon gegeben gewesen, dass man versucht, gemeinsam auf den Märkten aufzutreten. Wir im Vog haben natürlich schon Unterschied in dem Sortiment zwischen Unterland, Eisacktal und Burggrafenamt und dann die Mitte natürlich Bozen. Durch diese Gegebenheiten sind natürlich die Voraussetzungen schon etwas unterschiedlich.
Stichwort Sortenlandschaft, die hat sich ja enorm gewandelt und die Obmannschaft, vor allem auch in den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen, gab es da so einen Moment, Sie sind ja auch im Sortenerneuerungskonsortium, gab es da einen Moment, in dem klar wurde, dass man hier radikal neu denken muss, oder war das ein schleichender Prozess?
Ich muss sagen, wie ich mein Amt in Derland beim Vog angetreten habe, bin ich so nach und nach in die verschiedenen Aufgaben hineingekommen und unter anderem hat mich auch der damalige Mitarbeiter des Sortenerneuerungskonsortiums Kurt Werth aufmerksam gemacht, dass was das Sortenportfolio im Vog anbelangt, dass da eigentlich Handlungsbereich vorhanden ist und dass wir da schon uns öffnen müssen und sehen sollten, was auf der Welt bei der Sortenerneuerung beziehungsweise bei den Apfelsorten läuft. Das Sortenerneuerungskonsortium ist eine der Pioniertaten meines Vorgängers. Dem ist gelungen, ich zusammen mit der FIP dieses Konsortium zu gründen, mit dem Ziel, für unsere Obstbauern, also zum Anbau geeignete Sorten nach Südtirol zu bringen. Diese Pioniertat meines Vorgängers, muss ich schon sagen, die habe ich dann glücklicherweise schnell erkannt und habe mich dieser Aufgabe auch mit einiger Leidenschaft gewidmet, weil mich das einfach interessiert hat und weil ich gesehen habe, um auf den Märkten bestehen zu können, kann man nicht nur unsere Standardsorten weiter anbieten, die ja schon eine gute Qualität haben und sich gegenüber der Konkurrenz etwas abheben. Aber es ist so, dass immer wieder neue Generationen von Konsumenten kommen und da ändern sich die Geschmacksrichtungen und diesen Bedürfnissen der Konsumenten muss man entsprechen. Und das habe ich so irgendwo empfunden als eine Aufgabe und habe das dann betrieben. Und ich glaube, wir haben also auf diesem Weg sehr viel erreicht und sind heute, was die Sorteninnovation anbelangt, in der Welt schon ganz vorn mit dabei.
Das sind ja mittlerweile Apfelsorten, die nicht nur schön ausschauen, sondern auch sehr geeignet sind für die Lagerung. Also alles Voraussetzungen, die für den Markt eigentlich gut sind.
Ja, wenn ein Apfel auf dem Markt oder eine neue Sorte eines Apfels auf dem Markt bestehen will oder soll, dann muss er was Neues bringen. Wir haben dann bei diesen Sorten gesehen, dass sie vom Geschmack her sehr interessant sind, dass das Fruchtfleisch sehr locker ist und sehr saftig ist, dass sie knackig sind und auch das äußerliche Aussehen dieser Äpfel sehr attraktiv für den Konsumenten sind. Und wir haben versucht dann zu sehen, ob wir diese Apfelsorten in Südtirol auch anbauen können, damit es auch vernünftig ist, diese anzubauen, weil sie sich eignen für unsere klimatischen Voraussetzungen und weil sie auch für unsere Produzenten machbar sind. Wobei man schon sagen muss, dass die Südtiroler natürlich sehr gut ausgebildete Obstbauern sind und die wissen, wo es lang geht. Und ich muss sagen, das hat uns natürlich schon sehr geholfen, die neuen Apfelsorten zu bringen. Und ich glaube, der Markt gibt uns heute recht. Wir sind da in dieser Beziehung schon den anderen oft einen kleinen Schritt voraus.
Sie sind ja auch ein Mann aus der Praxis, haben ja selber einen größeren Obstbaubetrieb, Weinbaubetrieb. Also das nützt natürlich auch irgendwie für das Amt als Obmann des Vogt.
Ich glaube schon, dass wenn einer die Aufgabe einer Obmannschaft in einen so wichtigen Verband, der halt ja wie eine Firma geführt wird, dass diese Person dann schon die Voraussetzungen mitbringen muss, dass sie den Apfelanbau kennt und von der Praxis her und von der Theorie her. Und ich glaube, ein Obmann muss auch die Arbeit seiner Mitglieder kennen, von A bis Z, und muss wissen, wo es lang geht, und muss auch ein gewisses Bündel an Erfahrungen mitbringen, damit er seinen Aufgaben schon gerecht werden kann.
Der Vogt verkauft die Äpfel in über 70 Märkte weltweit und Sie waren ja selber auch viel unterwegs mit Ihrem vorherigen Direktor Gerhard Dichkans, wie mit dem jetzigen Walter Perdatscher. Welche Erinnerungen haben Sie an diese ganzen Reisen, die Sie im Auftrag des Vogt gemacht haben?
Ich muss sagen, meine Tätigkeit hat es mit sich gebracht, dass ich sehr viel andere Obstbaugebiete auf der Welt besuchen konnte. Einmal, um dort die Begebenheiten kennenzulernen, um zu sehen, was es Neues gibt an Technik, an Anbau, an Sorten. Und das hat mir natürlich sehr viel geholfen. Ich habe an Erfahrungen gewonnen. Ich habe interessante Personen kennenlernen dürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die schöne Seite dieser Arbeit. Aber man muss dann auch mit einiger Zufriedenheit feststellen, dass unser Obstbaugebiet weltweit einmal bekannt und anerkannt ist. Und zwar einmal wegen seiner geografischen Lage, natürlich an den Südhängen der Alpen und mit diesem mediterranen Klima, aber auf der anderen Seite auch wegen der qualifizierten Arbeit unserer Bauern. Das heißt, die Welt weiß oder die Apfelwelt weiß, dass wir alles zwar kleine Betriebe haben, aber dass bei uns die Leute einfach professionell ihre Arbeit verrichten, dass sie sehr fleißig sind und dass sie imstande sind, auch auf kleineren Flächen ein gutes Einkommen zu erwirtschaften, bedingt durch natürlich eine hervorragende Qualität des Produkts.
Der Vogt ist ja eigentlich beides, einerseits ein genossenschaftlicher Verband und gleichzeitig ein hochprofessionelles Marktunternehmen. Was macht diese Kombination so stark oder was sind da auch die Herausforderungen oder auch Schwächen?
Es gibt natürlich schon dieses Spannungsfeld, das nicht immer von allen so irgendwo akzeptiert wird. Das muss man klar sagen, weil vielleicht auch nicht alle den letzten Einblick in die Tätigkeit eines so wichtigen Verbandes oder einer Firma, wie der Vogt schlussendlich ist, haben. Aber wenn man will wirtschaftlich Erfolg haben, dann ist eine professionelle Tätigkeit bis ins letzte Detail einfach die Voraussetzung. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich, wie ich zum Vogt nach Derlang gekommen bin, eine gut organisierte Struktur sofort erleben können. Und habe das festgestellt, dass hier eigentlich gut qualifizierte Mitarbeiter vorhanden sind, die motiviert sind und die auch einen Rucksack voll Fachwissen dabei haben und wo man eigentlich schon auf diese Fähigkeiten, auf diese Erfahrungen aufbauen kann. Wir haben dann natürlich versucht, zuerst zusammen mit dem wirklich hochqualifizierten Direktor Gerhard Dichkans den Betrieb wachsen zu lassen, weil natürlich neue Aufgaben damit verbunden waren, die auf uns zugekommen sind. Und ich muss sagen, es ist uns gelungen, zusammen mit unseren Mitarbeitern eine Organisation zu bilden, die eigentlich schlagkräftig ist und hochprofessionell aufgestellt ist. Und ich muss Ihnen sagen, das ist für mich eine große Genugtuung und das ist auch die Gewähr, dass es jetzt in Zukunft weitergehen kann, dass diese, wenn man sagen kann, unbescheiden, dass diese Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden kann. Und ich glaube, an dem wird sicher nicht fehlen.
Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden: Wir müssen professionell sein, aber genossenschaftlich bleiben. Warum?
Wir müssen genossenschaftlich bleiben, weil wir von der Struktur her unserer Betriebe nicht die Möglichkeit haben, dass wir uns aufspalten, sondern wir können nur gemeinsam das erreichen, was wir erreicht haben. Denn wir haben unsere Kräfte gebündelt und es gehört dazu, dass diese Struktur, diese genossenschaftliche Struktur von allen als Wert empfunden wird. Denn eine genossenschaftliche Struktur ist ein großer Wert, den man eigentlich so nicht monetär messen kann, sondern der eigentlich in seiner Funktion und in seiner Ausgestaltung der Möglichkeiten sich bewährt hat und wo einfach das Zusammenwirken bzw. das Gemeinsame in den Vordergrund gestellt wird und wo einfach der Kleine zusammen mit einem anderen Kleinen dann schlussendlich auch etwas Großes, Starkes bilden kann.
Viele sagen, sie haben aus den ursprünglich 15, glaube ich, und heute 11 Genossenschaften so eine Art Familie gemacht, wo alle an einem Familientisch sitzen und zwar und nicht immer einer Meinung sind, aber letztendlich trotzdem zusammenhalten, wie es halt in einer Familie ist. Was war Ihnen für den Zusammenhalt im Vorbild besonders wichtig oder wie schafft man es überhaupt als VOG-Obmann, diese Einigkeit in einem so großen Verbund zu gewährleisten?
Man muss davon ausgehen, dass jedes Mitglied die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben muss und kann. Es ist natürlich so, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Es ist natürlich auch so, dass der eine und andere ein anderes Ziel verfolgt. Aber ich glaube, dass schlussendlich die Überzeugung ausschlaggebend sein soll, dass man gemeinsam weiterkommt. Unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Meinungen, die muss man in einem fairen Dialog aussprechen oder ausführen können. Und das haben wir immer versucht, demokratisch zu sein. Und wir haben auch immer versucht, dem Mitglied das Gefühl zu geben, dass er nicht weniger oder nicht mehr ist als sein Nachbar oder der Kollege in anderen Teilen unseres Verbandes.
Obwohl die letzten 2-3 Jahre im Obstbereich wirtschaftlich ja recht gut waren, spürt man bei vielen Obstbauern doch immer wieder so eine gewisse Unzufriedenheit. Viele sagen, der Aufwand wird immer größer und endet eben nicht in der Obstwiese, sondern am Abend dann zu Hause im Büro vor dem Computer wegen der Bürokratie, die eben zu erledigen ist. Wie erklären Sie sich diese Stimmung und was braucht es, damit die Bauern wieder stärker das Gefühl vielleicht haben, dass sich ihre Arbeit lohnt oder wertgeschätzt wird?
Ja, wir sehen uns natürlich schon konfrontiert mit diesem Ausufern der Bürokratie. Das, glaube ich, ist in allen Bereichen unserer Gesellschaft heute gang und gäbe, aber in der Landwirtschaft ist es halt besonders schlimm. Wir sind natürlich Lebensmittelproduzenten und müssen uns verschiedenen Zertifizierungsprozessen unterwerfen, was natürlich auf der einen Seite für den Konsumenten eine gewisse Sicherheit mit sich bringt, aber auf der anderen Seite vielfach übertrieben wird. Es ist also schon so, dass diese Zettelwirtschaft, die heute ja größtenteils auch schon digital abläuft, nicht abnimmt, sondern eher zunimmt. Und das natürlich bei unseren Produzenten und auch bei mir selbst, muss ich sagen, nicht immer auf ein großes Verständnis treffen. Das ist leider eine Angelegenheit, die bei uns natürlich schon so einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt. Was natürlich auf der anderen Seite auch zu sehen ist, dass natürlich in einer großen Gemeinschaft es auch ab und zu an Transparenz vielleicht oder an Verständnis von dem Einzelnen fehlen kann. Diese Seite möchten wir natürlich nicht so stehen lassen, sondern wir möchten schon, dass unsere Mitglieder, jeder Einzelne immer weiß, was bei uns abläuft und wo der Weg hingeht. Und dann könnten wir eigentlich schon davon ausgehen, dass der Zusammenhalt weiterhin so stark bleibt wie bisher.
Aber das fördert irgendwie auch, dass kleine Produzenten oder kleine Obstbaumitglieder in Genossenschaften das Handtuch werfen, weil sie einfach sagen, es wird mir einfach zu viel und sozusagen größere noch größer werden. Ist eigentlich nicht ein genossenschaftlicher Gedanke.
Es ist natürlich so, wenn man groß und größer wird, hat es natürlich zwei Seiten. Der kleine Betrieb kämpft auf der anderen Seite schon auch mit der Kostensteigerung. Wir haben ja seit Corona schon eine wesentliche Verteuerung von verschiedenen Faktoren der Produktion erlebt. Einmal bei der Arbeitskraft, einmal bei den Produktionsmitteln. und auf der anderen Seite bei der Energie und so weiter. Und diese Kostensteigerung, in denen man ja eigentlich komplett wehrlos ausgeliefert ist, erzeugt natürlich nicht immer große Zufriedenheit bei unseren Bauern. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlicherweise auch die Erlöse dann steigen sollten, und das ist unsere große Aufgabe, dem zu entsprechen, dass schon zwischen Produktionskosten und Erlös so noch etwas dazwischen bleibt, dass die bäuerlichen Familien auf ihren Betrieben bleiben können. Das ist eine große Aufgabe, und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Jugend die Betriebe, die Höfe übernimmt und den Obstbau bei uns weiter betreibt.
Die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.
Ende November hat er seine 17-jährige Obmannschaft beendet. Georg Küssler. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch in den letzten Jahren ein sehr großes Thema gewesen. Der VOG hat eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt. Stichwort Malz, öffentlicher Druck. Gab es da einen Moment, wo Ihnen klar wurde, jetzt müssen wir hier ziemlich stark handeln, damit wir nicht von einer negativen Meinungswelle überrollt werden?
Ja, diese Meinungswelle hat eigentlich uns einiges an Unrecht zugefügt. Denn ich muss schon sagen, dass gerade Südtirol und der Obstbau, aber auch der Weinbau und die Landwirtschaft allgemein, was Nachhaltigkeit und naturnahes Handeln eine Vorreiterrolle in Europa einnimmt. Unsere Betriebe, die kennen den Wert von Boden und von Natur, weil sie immer mit diesen Faktoren und mit dem gelebt haben und schätzen natürlich jeden einzelnen Quadratmeter, den sie besitzen oder gepachtet haben, und gehen entsprechend damit um, auch mit der Ressource Wasser und so weiter. Ich glaube, dass bei uns die bäuerlichen Familien eine gewisse langjährige Tradition haben, wo sie wissen, wie sie mit der Umwelt und mit der Natur umzugehen haben. Weil sie wissen, das ist ihre Zukunft, das ist die Voraussetzung, um in der Landwirtschaft bestehen zu können. Hier hat man uns ungerecht getan, indem man uns einfach irgendwo diese Leistungen, die wir schon seit Jahrzehnten verbracht haben, diese Pionierleistungen auch, was die integrierte Produktion und die Bioproduktion anbelangt, also diese Pionierleistungen sind absolut nicht erkannt gewesen. Vielleicht waren wir etwas nachlässig in der Kommunikation über diese Themen, aber ich glaube, wir haben jetzt durch das Entwickeln unserer Nachhaltigkeitsstrategie und noch der Kommunikation über unsere Arbeit, unsere tägliche Arbeit, einiges wieder gut machen können. Und ich glaube, dass vielleicht heute in der Gesellschaft die Akzeptanz zu der bäuerlichen Tätigkeit gewachsen ist und dass mehr Verständnis da ist für uns und für uns, wie wir arbeiten und wie wir handeln.
Nehmen wir mal an, Sie machen einen Rundflug über das Ätschtal und schauen auf die Obstwiesen hinunter, aber eben 10 bis 15 Jahre voraus. Wo sehen Sie dann die größten Veränderungen, Chancen, Entwicklungen in der Obstwirtschaft? Oder vielleicht blicken Sie von oben herab und sind nicht mehr die Obstbäume, sondern einfach Agri-Photovoltaikanlagen?
Ich glaube, dass Agri-Photovoltaikanlagen im Obstbau schwierig zu realisieren sind, einmal von den Kosten her und einmal zur Vereinbarkeit der Produktion selbst. Damit ein guter Apfel wachsen kann, braucht er natürlich das Sonnenlicht. Und wenn das natürlich durch Photovoltaikpaneele irgendwo eingeschränkt ist, dann ist das nicht ganz leicht so möglich. Natürlich gibt es dann wahrscheinlich in Zukunft Methoden, die das auch möglich machen können, aber ich sehe eigentlich, dass die Haupttätigkeit, wenn man so auf Englisch sagen könnte, das Core-Business schon der einfache Apfelanbau sein soll und bleiben wird. Denn ich glaube, wir haben durch unsere klimatischen Voraussetzungen und durch die Ausbildung unserer Obstbauern schon die Möglichkeit, auch in Zukunft einen Erwerbsobstbau zu betreiben, der für die Familien ein anständiges Einkommen erwirtschaften kann.
Das liegt ja auch irgendwie nahe, weil ohne Äpfel braucht es auch keine Fug.
Ich glaube, der Fug sollte nicht Selbstzweck sein. Der Fug sollte ein Instrument sein, damit die bäuerlichen Familien ihre Arbeit fortsetzen können.
In der neuen Alboma arbeiten Fugfip und Fugproduktion unter einem Dach zusammen. Ist eine Vereinigung der Erzeugerorganisationen. Ist das aus Ihrer Sicht ein logischer Schritt, ein nächster Schritt hin zu einer einzigen Vermarktungsorganisation für alle Äpfel in Südtirol? Ein Muss sozusagen?
Eine Vereinigung von Zeugorganisationen hat natürlich die Aufgabe, wie es in der Marktordnung vorgesehen ist, die Position am Markt für die Beteiligten zu verstärken. Wir haben natürlich jetzt nur einen ersten Schritt machen können, indem wir gewisse Bereiche gemeinsam jetzt abwickeln. Natürlich eine Vision, eine persönliche Vision von mir ist schon die, dass auch was die Vermarktung anbelangt, die zwei großen Erzeugungsorganisationen FOG und FIP in Zukunft näher zusammenrücken. FOG Products ist ja ein gemeinsames Unternehmen der beiden Organisationen FOG und FIP für die Verarbeitung der Äpfel und ist insofern eigentlich schon ein Vorreiter, was dieses Zusammenarbeiten anbelangt. Aber ich sehe schon die Vision, dass es möglich sein kann, dass man viele Dinge auch in der Vermarktung gemeinsam abwickeln kann und sollte.
Herr Kössler, wenn man jetzt auf Ihre 17 Jahre als Obmann schaut und gleichzeitig auf all die anderen Funktionen, die Sie ja ausgeübt haben oder noch ausüben, Apfelkonsortium, Form, Binklady Europe, Folk Products, Sortenerneuerungskonsortium, viele nationale, internationale Gremien, dann stellt sich ja zwangsläufig eine Frage, woher nehmen Sie eigentlich diese ganze Energie und Kraft, um diese Fülle an Aufgaben zu bewältigen? Oder was hat Sie immer persönlich angetrieben, sich auch intensiv einzubringen?
Ich bin immer mit der Voraussetzung an die Dinge herangegangen, die Pflicht gut zu erfüllen, die man mir übertragen hat. Und ich habe immer Interesse gehabt, in einem Netzwerk tätig zu sein, wo man neue Dinge lernen kann, interessante Personen kennenlernen kann und wo man sich überall so einbringen kann, damit es für die eigene Organisation oder die man vertretet, das Bestmögliche herausholen kann. Das ist natürlich schon eine Triebfeder, die mich vorangebracht hat, aber die natürlich auch nach einer gewissen Zeit eine gewisse Abnutzung mit sich gebracht hat. Und deshalb muss ich auch sagen, ist es jetzt notwendig, dass diese Tätigkeiten von jüngeren Kräften und von mit neuen Ideen jetzt übernommen werden. Ich glaube, dass wir noch einiges an Aufgaben zu bewältigen haben und das werden meine Nachfolger sicherlich mit besten Wissen und Gewissen erledigen.
Wenn wir jetzt auf die 80-jährige Volksgeschichte schauen, zeigt sich bei allem Wandel, Innovation, auch viel Stabilität und Kontinuität. Die waren in den 80 Jahren erster, fünfter Obmann. Was möchten Sie sozusagen der ganzen Volksgemeinschaft, den 4000 Obstbauern, den Genossenschaften, den Mitarbeitern mitgeben?
Ich würde Ihnen gerne mitgeben, dass Sie einmal an den Wert des Apfels weiterhin glauben. Ich halte den Apfel für eine ganz einfache, aber sehr kostbare Frucht. Und es lohnt sich, den weiter anzubauen. Und es lohnt sich, es soll sich auch lohnen, seine Arbeit rund um diesen Apfel zu verrichten. Es braucht einfach Herzblut zum Produkt und Interesse in der Natur und mit der Natur zu arbeiten. Das ist Landwirtschaft.
Herr Kössler, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in 17 Jahre voller Veränderungen, Entscheidungen und gemeinsamer Entwicklung. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Ausgabe von Nah dran gehen.
Vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen diese interessante Fragen zu beantworten und etwas Einblick in unsere Tätigkeit zu geben.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.